Dann heiße ich dich willkommen im Hila Hip Hop Podcast. Herzlich willkommen heute bei uns, Rapper MCE.
Hi, vielen Dank
Hi.
für die Einladung.
Aus Leipzig. Und das freut mich total. Meine HörerInnen wissen ja, ich bin in Dresden geboren. Habe da 14 Jahre, bin da groß geworden. Und habe mittlerweile so ein Heimatgefühl hier verloren in Sachsen. Ich bin jetzt gerade wieder hier, deswegen sage ich auch hier. Und ich kenne auch wenige Rapper aus dem sogenannten Osten, sage ich jetzt mal, auch aus Sachsen. Und ich kenne nur Lila Sophia. Und ich mag immer nicht so ganz, wie über den Osten so pauschal gesprochen wird. Ich bin aber selber auch so ein bisschen ohnmächtig, weil ich weiß einerseits, wie sich das für mich damals angefühlt hat, also was unsere Lebensrealität war. Ich glaube auch nicht, dass die Gegebenheiten, wie sie heute sind, aus dem Nichts kommen. Und finde besonders spannend jetzt bei dir, dass du das eben auch in deiner Musik mit ansprichst. Deswegen habe ich dich eingeladen. Hallo.
Ja, spannend auf jeden Fall, das stimmt.
Ja, super. Mich interessiert jetzt als erstes mal, wo wir dich auch so ein bisschen zeitlich einordnen können. Auch so musikalisch, wie bist du groß geworden? Erzähl mal so ein bisschen auch, wie du vielleicht zu Hip-Hop gekommen bist, welche Rolle der bei deinem Großwerden gespielt hat in deinem Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin groß geworden Anfang der 2000er Jahre. Also ich bin in Leipzig geboren und aufgewachsen als Mensch aus einer Familie, die auch schon länger hier aus dieser Ecke kommen, also auch alle DDR-Vergangenheit haben und sowas. Und bin dementsprechend auch natürlich mit diesen ganzen Ostgeschichten groß geworden. Ja, musikalisch, also Hip-Hop kam bei mir erst ein bisschen später dazu tatsächlich. Also für mich war sehr, sehr viele Jahre Punkrock sehr prägend gewesen. Die allererste Musik, die ich aber wirklich so bewusst wahrgenommen habe, war eher so Indie-Musik durch meine Eltern, was die so gehört haben. Die haben eher so Indie-Rock und Pop und sowas gehört. Und genau, dann kam, wie gesagt, so mit 13, 14 kam dann Punkrock. Dann gab es viele Jahre für mich nur das. Und da war ich wirklich so ganz krass konservativ. Da gab es nichts anderes parallel dazu. Durfte es gar nicht geben. Das war damals für den Lifestyle ganz wichtig, dass man möglichst krass Punk ist. Was jetzt im Nachhinein natürlich ich total anders sehe, auf jeden Fall, weil es der ganzen wunderschönen Musik, die es da draußen gibt, gar nicht gerecht wird. Und ich bin zum Hip-Hop tatsächlich auch eher gekommen, weil wir uns so ein bisschen über diese Open-Mic-Leute lustig gemacht haben, sag ich mal. Wir haben damals immer in so einem Park rumgehangen und die haben dort immer so gefreestylt und wir mit unseren 15, 16 Jahren, wir fanden das irgendwie so ein bisschen Panne und haben das dann immer so nachgemacht und irgendwann bin ich dann aber so ein bisschen mehr da reingerutscht und irgendwann meinte ein Kumpel zu mir auch mal, ja, das klingt gar nicht so scheiße, wie du das machst. Mach mal mehr. Und dann hat sich das dann so über die Jahre, bin ich dann da reingestürzt sozusagen und habe dann erst so relativ viel, relativ schlechten politischen Rap gehört auch und bin dann erst so richtig in Deutschrap auch irgendwie eingetaucht und mittlerweile höre ich da eigentlich auch die ganze Bandbreite an KünstlerInnen und allem, was da so gibt. Genau, das war dann, also Rap war für mich dann so ab 16 eigentlich bis heute so die Musik, die ich glaube ich schon am meisten konsumiere auch. Abgesehen davon, dass ich sie seitdem auch mache. Genau.
Ich musste ein bisschen schmunzeln. Das mit dem Punkrock kenne ich auch noch. Also das war nie meins, aber es war für mich, als ich noch im Osten gelebt habe, ich bin 96 da weggezogen. Und damals war das dieses extreme Elektro-Techno-Ding. Das war so ganz populär. Und für mich war dann Hip-Hop so eine Abgrenzung davon. Und die andere
Ja.
Abgrenzung war eben Punkrock. Ja.
Verstehe. Ja. Ja, in Dresden ist das ja, glaube ich, auch, also das finde ich auch ganz spannend. In Sachsen ist das schon auch irgendwie sehr unterschiedlich gemixt, was so die Musikstile angeht. In Dresden ist ja heutzutage auch so richtig krass diese Hardtech-Szene irgendwie übelst am Start. Also Tekke, wie die Leute in Dresden sagen, irgendwie habe ich gehört. Da gibt es dort irgendwie ganz, ganz viele Partys und das ist ja zum Beispiel in Leipzig eher so eine übelste Randerscheinung. Also da gibt es so zwei, drei Ecken, wenn man auf so eine Musik steht, wo man hingehen kann. Aber dann hier ist dann doch eher ja, wieder andere Musik am Start. Und dabei ist das gar nicht so weit auseinander, finde ich immer wieder spannend, wie sich das dann so auch entwickeln kann.
Total. Du hast das auch an anderer Stelle gesagt, ich glaube in einem Interview, dass natürlich, also ich kenne ja nur die Perspektive Dresden Du hast gesagt, Dresden hat irgendwie so diesen, durch dieses Residenzstadt-Ding, so eine andere auch Selbstwahrnehmung als Leipzig dann auch, ne?
So, ja, genau. Das war so, das war in dem Podcast bei Über Tage war das gewesen, wo es um so ein bisschen Leipziger Linke und widerständige Geschichte dieser Stadt ging, sozusagen. Genau, und das war, ja, das ist also auf jeden Fall eine der Sachen, die da, glaube ich, einfach auch so gesellschaftlich mit reinspielen, durchaus.
Genau. Okay, dann lass uns das jetzt gleich als Anlass nehmen, um über diese gesellschaftlichen Themen zu sprechen. Denn es ist mir auch wichtig, bei all der Kritik eben nicht über den Osten zu sprechen, sondern mit Menschen, die das leben, ja, die da leben. Was ich ganz stark wahrnehme, ist bei dir und generell auch, es gibt eigentlich gefühlt nur rechts oder links. Es gibt eine extreme Polarisierung.
Ja, es gibt halt, also was man zumindest, also gut, das ist vielleicht auch außerhalb von Leipzig noch mal krasser. Also ich glaube, in Leipzig gab es das viele Jahre schon auch so eine Art Zivilgesellschaft, die sich jetzt nicht irgendwie per se dort in eine dieser Richtungen einordnet. Aber ich persönlich bin auch ein großer Gegner dieser Hufeisentheorie. Also ich finde es nicht so logisch, eine Gesellschaft aufzuteilen in so eine bürgerliche Mitte und dass das dann rechts und links so abgeht. Und ich glaube, dass einfach gerade im Osten politische, gesellschaftliche Sachen einfach anders polarisieren als zumindest die letzten Jahre, als das im Westen viele Jahre der Fall war, einfach auch aufgrund dieser Geschichte, aufgrund dessen, dass der Osten einfach auch noch sehr abgehangen ist und dadurch auch diese sozialen Unterschiede da noch mehr zutage treten und dass dadurch eben auch mehr so Leute dieses Gefühl bekommen, man muss sich irgendwie äußern und also so eine politische Mitte in dem Sinne existiert für mich immer nur dann, wenn es Leute gibt, denen es so gut geht, dass sie sich quasi rausnehmen können aus Diskursen, dass sie sagen können, okay, ich äußere mich dazu halt nicht, weil ich es nicht muss. Und in Krisenzeiten, in Zeiten von politischen Umbrüchen sieht man das ja dann immer mehr, dass dann eben auch Leute sich sozusagen auf einer Seite einfinden, in Anführungsstrichen. Ich glaube, deswegen hat man im Osten schon das Gefühl, dass diese bürgerliche Mitte oder diese Zivilgesellschaft einfach nicht so stark vorhanden ist, wie das vielleicht durchaus in manchen westdeutschen Orten noch gegeben sein mag. Genau.
Da, ja, ich glaube tatsächlich, das habe ich nämlich auch gedacht, weil das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus und ein Privileg, sich rausnehmen zu können, diese Option überhaupt zu haben. Und ich wohne in einer Region, die wirtschaftlich sehr, sehr stark ist und die das eben kann. Die kann sich leisten, sich rauszunehmen. Und dann ist es ein ganz leichtes, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und deswegen ist mir so wichtig, also meine Lebensrealität in Sachsen hat ja aufgehört, 96. Und ich mag gern wissen, wie es weitergeht. Ich mag dazu aber kurz erzählen, wie ich die Wende wahrgenommen habe.
Ja.
Ich war 7, als die Mauer gefallen ist. Da bin ich eingeschult worden. Und als Kind kriegt man das ja auch noch mal alles anders mit. Aber was ich mitgekriegt habe, auf einmal gab es ein ganz großes Thema bei mir, was ich vorher nicht hatte. Und zwar in der Grundschule, erste Klasse, dieser Spruch: Ausländer raus, Deutsche rein. Der hat mich schon so getroffen, weil ich überhaupt nicht wusste, ich konnte ja gar nicht damit umgehen. Ich hatte ja keinen Kontext dazu. Und ich habe dann immer nur gesagt, Ausländer rein, Deutsche raus. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Ich wusste nicht, was das soll. Und ich wusste vor allen Dingen nicht, warum Kinder das sagen. Und ich bin in Dresden in einem Stadtteil groß geworden, wo dieser wie hieß das, Neonazi-Ding extrem schnell sehr groß geworden ist.
Ja.
Was ich aber auch, also das ist das eine, das gab es sicherlich vorher auch schon, das war sozusagen in den Startlöchern, wurde auch von Menschen aus dem Westen dann befeuert. Was ich aber auch wahrgenommen habe, auf einen Schlag waren sehr gut ausgebildete Menschen, also fast alle Mütter, die ich kannte, waren Diplom-Ingenieur, waren alle arbeitslos.
Ja, auf jeden
Ein
Fall.
riesiges Vakuum. Und dann war man auf einmal einem komplett anderen System, also nicht nur von Diktatur auf Demokratie, sondern von Sozialismus auf Kapitalismus gegenübergestellt und scheinbar ohne, dass man da so eine Grundbildung drin erfährt. Auch, ja, also man muss einfach irgendwie klarkommen und gefühlt wurde das ausgenutzt, ne? Also da war ja ganz oft die Strukturen, Leute, also etablierte Firmen und Menschen oder auch nicht etablierte Menschen aus dem Westen kamen. Und das Vakuum gefüllt und halt nicht nur mit guten Sachen. Und wie gesagt, ich bin dann 96 weg. Ich bin jedes Jahr bei meinen Großeltern. Ich weiß nur, dass ich mittlerweile Dresden nicht mehr, mir geht immer mehr Heimatgefühl verloren, weil ich den Bezug nicht mehr habe oder nicht mehr finden kann. Und deswegen mag ich gern wissen, wie war deine Wahrnehmung, wie du groß geworden bist oder auch die deiner, der Menschen, die du kennst?
Also ja, das muss man ja dann auch nochmal so ausdifferenzieren, weil das ja dann auch da verschiedene Faktoren irgendwie mit reinspielen. Als ich groß geworden bin, haben mich solche Sachen eigentlich überhaupt nicht wirklich so krass tangiert. Das sind dann erst so Sachen, die einem dann so später, wenn man so älter wird, irgendwie bewusst werden und dann einem auffallen. Das ist ganz lustig, dass wir jetzt gerade drüber sprechen, weil ich habe da gestern erst mit meinem Vater drüber geredet, über dieses Phänomen, dass es auch heutzutage eben unfassbar viele Leute, sowohl in meinem Alter als noch jünger gibt, die diese DDR-Zeit und auch die Wendezeit überhaupt nicht miterlebt haben, aber die alle trotzdem so eine ostdeutsche Identität haben und die alle spannenderweise, ganz egal aus welcher politischen Richtung das kommt, sagen würden, dass sie Ostdeutsche sind. Das finde ich auch immer wieder ganz, ganz spannend, weil sowohl die ganzen krass hängengebliebenen Faschos sagen alle von sich, dass sie Ostdeutsche sind, als auch in meinem Umfeld eigentlich alle Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind. Und ich kenne auch viele, viele Leute aus anderen ostdeutschen Städten, die es auch alle, also bevor wir sagen würden, dass wir Deutsche sind, würden wir eher noch sagen, dass wir Ostdeutsche sind, obwohl wir so, obwohl wir auch so viele Konflikte haben damit. Also, ne, gerade als linker Mensch irgendwie in Ostdeutschland, das, was du meintest, so dieses Heimatgefühl nicht haben. Also dieses Heimatgefühl ist bei mir auch seit vielen, vielen Jahren extrem rissig und extrem schwierig geworden, irgendwie so dieses Wohlfühlen, sich hier noch zu Hause fühlen. Ne? Ich habe, wie gesagt, so das Privileg, dass ich in Leipzig groß geworden bin, in einer Stadt, die im Vergleich zu anderen ostdeutschen Städten oder auch so Provinzen sehr, sehr stabil ist und sehr, sehr viele gute Leute hat, wo sehr viel geht, was anderswo halt so nicht mehr geht. Aber auch hier merkt man das so, ne? Ich bin jetzt 25 Jahre alt, so, ich lebe seit einem Vierteljahrhundert hier. Und so langsam merkt man auch, wie sich die Konflikte verschärfen, einem so die Decke auf den Kopf fällt. So der erste richtige Bruch war, glaube ich, damals 2015 so für uns gewesen, ne? Also dieses Jahr, wo Pegida damals sehr, sehr stark war, wo diese Geflüchtetenkrise damals so aufgekommen ist, sozusagen, also oder diese vermeintliche Geflüchtetenkrise, es war ja vor allem eine Verwaltungskrise, meiner Meinung nach. Und da war das zum ersten Mal, dass man so gemerkt hatte, man wird irgendwie noch mit sowas anderem konfrontiert, was man so aus Leipzig in den Jahren, in denen ich groß geworden bin, so halt nicht erlebt hatte. Ne? Also das kannten die ganzen älteren Leute, kannten das alles aus den 90ern noch, ne? Von diesen Wendejahren, von diesen Baseballschlägerjahren, diese ganzen Nazi-Überfälle auch hier bei uns im Süden auf Connewitz. Und als wir groß geworden sind, da waren chillige Jahre so, ne? Also hier war relativ wenig los. Das hat sich alles irgendwie so außerhalb von Leipzig konzentriert gehabt. Und wir hatten hier eine sehr, sehr schöne, behütete Kindheit im Süden gehabt und dann 2015, da waren wir so 16, 17, ne, da hatten wir dann auf einmal jede Woche so diese Nazi-Aufmärsche hier, wo dann auch eben bei Legida gab es ja auch diesen Pegida-Ableger in Leipzig und auf einmal hatte man jede Woche, da man sich so konfrontiert mit noch diesem anderen Teil von Sachsen, wo man dann, ich meine, wir hatten eh schon immer gesagt, wir wollen mit Deutschland nichts zu tun haben, ne, wir haben halt keinen Bock irgendwie auf so nationalistischen Scheiß, aber dann so diese, das nochmal so richtig ins Gesicht zu bekommen, was Ostdeutschland eben auch bedeutet, das war schon sehr, sehr prägende Jahre gewesen auf jeden Fall. Und das merkt man jetzt auch gerade an diesen sich wieder verschärfenden Konflikten, wie das wieder hochkommt. Aber nichtsdestotrotz, und das finde ich immer so spannend, ist es halt auch so, dass wir trotzdem auch alle sagen würden, dass wir Ossis sind, weil wir eben auch so dieses krasse Generationstraumata immer noch irgendwie drin haben von dieser Wendezeit, von dem, was du auch schon angesprochen hast, ne? Wie viele Leute ihre Jobs verloren haben, wie dort Firmen aufgekauft und in teilweise nicht mal, also dort einfach nur Firmen aufgekauft wurden, dann einfach nur die Maschinen genommen und in Westen gebracht wurden, halt lauter solche Sachen, ne? Und als Kind checkst du das nicht, aber wenn du so älter wirst, checkst du dann schon, dass deine Großeltern, egal bei welchem Essen, haben immer irgendwie von damals geredet, von früher, von denen, von drüben, alles so Begriffe. Oder wenn mein Opa irgendwie gesagt hat, ja, da habe ich einen Wessi kennengelernt, aber das ist ein guter Wessi, so, ne? Wo man dann sagt, okay, das heißt, das impliziert ja schon, dass Wessi per se nichts Gutes ist, aber dieser eine war halt ein guter. Und das sind dann so Sachen, die mir jetzt im Nachhinein jetzt auch immer mehr bewusst werden, wie ein das dann irgendwie auch mitgeprägt hat.
Spannend. Ich bezeichne mich tatsächlich auch als Ossi oder betone das auch immer, dass ich aus dem Osten komme.
Ja.
Auch international. Und ich erkläre denen dann immer, was das auch bedeutet, weil ich kann zum Beispiel, komme bis heute nicht mit dem Frauenbild im Westen klar. Komme ich nicht. Kann ich, fühle ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Und darüber definiere ich mich auch ganz, ganz stark. Du hast vorhin gesagt, dass du 2016 dann so angefangen hast, auch Musik zu machen. Also es war dann genau so diese Zeit, wo du gemerkt
Ja.
hast, du hast ja auch einen Song, es geht wieder los. Also so, das ist auch mein Gefühl, dass so ein bisschen eine Ruhepause dazwischen war und jetzt hat sich das wieder ganz schön verhärtet. Dein
Also
Name.
zumindest auch auf
Ja.
der Straße. Also ich glaube, so verhärtet hat es sich ja die ganze Zeit, aber es war halt zwischendurch halt viel, viel mehr so auf so einer politischen Ebene halt, ne? Also das quasi die AfD ist ja seit Jahren immer weiter gewachsen. Und aber es war jetzt auf den Straßen zwischendurch ein bisschen ruhiger gewesen. Aber jetzt gerade dann bei Corona, so durch diese ganzen Querdenken-Proteste, da hatten wir ja in Leipzig ja auch sehr, sehr große Demos gehabt und da hat man auch schon wieder gemerkt, wie die Neonazis halt auch wieder extrem Aufwind bekommen haben, ne? Also wo man wirklich gemerkt hat, die haben so das Gefühl, geil, wir sind gerade in so einer Zeit, wo wir so spürbar nach der Macht greifen. Und das sieht man auch gerade jetzt, wenn man in Sachsen auf die ganzen Käfer schaut. Also wir haben teilweise im Leipziger Umland haben wir jeden Montag Demos mit mehreren tausend Leuten. Und das sind halt alles solche Demos, die von Freien Sachsen angemeldet sind, wo die AfD mit drinne steckt, so, ne? Wo die dort mit irgendwelchen Fackeln rumlaufen, wo Jugendliche mit Transparenten rumrennen, mit so 1A NS-Rhetorik, mit irgendwie Jugend, Zukunft, Revolution und so einem Kram. Das ist in Leipzig zum Glück halt nicht so, aber anderswo ist es überall. Und das, wenn man das zusammenrechnet, wie unfassbar viel dort los ist, dann macht denn das schon eine derbe Angst auf jeden Fall.
Total. Ich habe, also mein Sohn, das wissen meine HörerInnen auch, mein Sohn ist halb sierra-leonisch. Er ist jetzt mittlerweile 19. Und das Krasse für mich war, dass wann immer wir jetzt, also er mit, also mit hier war, er nur hier, also wirklich nur hier konfrontiert war mit, und ich meine, er ist ja jetzt noch, hat ja noch eine relativ helle Haut, mit Rassismus, ja. Also mit echt absolut doofen Sprüchen. Oder was ich auch gemerkt habe, was du gerade gesagt hast, je weiter man aus dem Rand kommt. Also meine Großeltern haben sehr am Rand von Dresden gewohnt. Neben Heidenau, dann kommt Pirna. Ich musste zum Teil, als ich noch zur Dialyse musste, bin ich eben teilweise in Heidenau in die Dialyse gegangen. Und ich habe morgens vor um 6, vor der Dialyse, haben Leute nichts Besseres zu tun. Ich dachte, das ist, haben die sich verabredet, um Klischee zu sein, reden über Ausländer. Ja. Also das ist wirklich, wirklich massiv. Also Leute, die das nicht, die halt keinen Bezug zu Sachsen haben oder zum Osten, sage ich jetzt mal, ich finde einfach, es ist sehr durchtrieft von gewissem Sprech. Genau. Und deswegen, also das ist auch ein ziemlicher Leitfaden in deiner Musik. Und deswegen auch dein Name. MCE war erst anders, also kam erst MC Eule, hast du gesagt, ne?
War ganz ursprünglich mal, da kam das ursprünglich her, ja.
Ja. Und mittlerweile steht das für militant, charismatisch, explosiv.
Ja, oder exzessiv, oder also das ist tatsächlich jetzt so richtig festgeschrieben, ist das nicht. Das ist so das, was irgendwie am öftesten gepasst hatte und womit ich mich irgendwie auch am meisten angefreundet habe. Aber mir fallen auch immer mal andere Sachen dazu ein. Aber das ist genau, also so richtig final festgelegt ist das auf jeden Fall nicht.
Genau. Aber es spricht so eine gewisse, es ist eine gewisse Kriegssprache, also ohne dass es jetzt Gewalt sein muss, aber es ist also allein militant zum Beispiel, ja, oder auch dein letztes Album knallhart, warte mal, Bachala, ne?
Bachala hieß das, genau.
Bachala, griechischer Begriff. Genau, also sehr viel, sehr, sehr harte Wörter. Genau. Ja, nimm mich mal bitte da mit hin. Also wie hat sich das auch für dich so entwickelt? Und ich glaube, ich habe auch so rausgehört, dass du das nicht alles alleine machst. Also du hast eine Gruppe, mit der du viel Musik machst. Woher kam auch der Mut? Ich glaube, es ist ja auch viel Mut, das zu machen, was du machst.
Ja, auf jeden Fall. Also Mut, okay, das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist dann immer noch so, ne, ich komme, wie gesagt, aus Leipzig, aus dem Leipziger Süden, also da ist es jetzt kein Kunststück, sowas quasi zu sagen, ne? Das ist dann eher, wenn man dann mal zu Konzerten in andere Städte im Osten fährt, wo man dann vielleicht doch nochmal zwei, drei Leute mehr mitnimmt oder sowas, ne? Aber keine Ahnung, also das halt, ich habe Rap ja nicht gemacht, um explizit irgendwie zu sagen, ich mache jetzt politische Musik oder so, sondern ich mache ja Rap einfach so, also habe damit angefangen, um das für mich irgendwie zu machen und meinen Spaß mitzuhaben, mich kreativ auszutoben und irgendwie auch Sachen zu verarbeiten. Und man merkt das natürlich dann schon, dass das über die Jahre auf jeden Fall sich dann krass reingesteigert hat, einfach weil sich so meine Lebensumstände verändert haben, weil ich Erfahrungen gesammelt habe oder mit Erfahrungen konfrontiert wurde, die eben das Linkssein in Sachsen teilweise mit sich bringen kann. Und dadurch ist natürlich die Musik dann auch härter geworden, ne? Weil, wie gesagt, ich anfangs schon gesagt hatte, wir sind sehr, sehr entspannt hier aufgewachsen. Wir hatten sehr, sehr, sehr schöne, ruhige Kindheiten gehabt hier im Süden. Hier war es, zum Glück gab es ja auch nicht so viel anderen Stress in den anderen Vierteln. Da war das auch üblicher, dass man auch einfach so mal irgendwie auf die Fresse bekommen hatte oder mal abgezogen wurde oder so. Da sind wir weitestgehend verschont geblieben, so abseits von irgendwelchen Partyschlägereien oder sowas. Das war zum Glück auch sehr selten. Aber dann halt so diese Jahre dann mit 16, 17 und alles, was so danach kam, ne, das schlägt sich dann automatisch natürlich dann auch in der Musik irgendwie nieder, so, ne, dass ich irgendwie da drin dann auch Sachen verarbeite, die mich irgendwie persönlich auch beschäftigen. Genau, deswegen ist das, glaube ich, dann auch, also gerade die allerersten Songs, die ich gemacht hatte, das war ja alles noch so Albereien oder so. Und mittlerweile hat sich das da schon auch vom Soundbild dann natürlich sehr verändert, weil mein Produzent da auch natürlich sehr, sehr gut mitgegangen ist mit der ganzen Musik. Genau, aber ja, den Großteil, also was du vorhin meintest, MCE ist schon natürlich ein Solo-Projekt und dann habe ich ja noch mein Label 7030 Records gegründet. Damals auch 2018 haben wir das gegründet und da habe ich natürlich dann auch noch ein paar andere Leute mit drauf, mit denen wir dann zusammen auch Musik machen. Da hatten wir ja letztes Jahr auch diesen Sampler irgendwie rausgebracht gehabt, also den zweiten mittlerweile schon. Genau, das sind dann so diese zwei unterschiedlichen Sachen.
Ah, jetzt checke ich das. Ja, okay, ich habe es gesehen, aber genau, ich konnte es nicht ganz einordnen. Okay, verstehe. Du hast an irgendeiner Stelle, ich glaube, es war in einem Song, gesagt, Deutschrap ist peinlich. Oder Deutschrap peinlich. Auch hier wieder, meine HörerInnen wissen, dass ich sehr mit Deutschrap auf dem Kriegsfuß stehe. Deswegen fühle ich das schon ziemlich. Aus vielen Gründen, aber vor allen Dingen zum Beispiel auch, weil sich zum Beispiel gar nicht so richtig positioniert wird oder wenn über absolut über Themen gesprochen wird, die echt nicht, also es gibt gerade drängendere, sag ich mal, oder eben Sexismus ganz, ganz schlimm für mich auch zum Hören ist. Ja, wie positionierst du dich da? Also warum dann trotzdem Deutschrap?
Naja, ich sag mal so, man kann ja Sachen auch nur verändern, indem man sie besser macht und man kann Sachen auch nur verändern, wenn man quasi so ein Teil davon ist, ne? Das ist für mich genauso wie politische Arbeit irgendwie gesellschaftliche Arbeit irgendwie ist, ne? Also, was du auch vorhin schon meintest, man kann sich halt nicht hinstellen und sagen, ey, ihr seid halt alle dumme Leute und ich habe nichts mit euch zu tun und dann sich wundern, warum das auch nicht besser wird, so, ne? Weil das ist ja klar so, da muss man dann aber immer gucken. Wie gesagt, Deutschrap ist für mich keine politische Arbeit. So, wenn ich halt Hip-Hop mache, dann mache ich das für mich und dann mache ich das irgendwie, um Leute zu entertainen. Das ist für mich nochmal ein anderes Feld. Aber klar, wie gesagt, ich kriege ja mich selber nicht auch nicht aus meinem künstlerischen Ich raus und logischerweise ecke ich da natürlich auch an mit dem, was so im Deutschrap abgeht. Und wie du schon zitiert hast, selbstverständlich finde ich den Großteil, was so in der Deutschrap-Landschaft existiert, krass peinlich. So. Und aber ich bin halt, also ich würde mich jetzt nicht hinstellen, wie das früher Leute gemacht haben und sagen, ah, ich mache irgendwie Zecken-Rap oder sowas und grenze mich damit voll ab. So, nee, ich sage halt, ich mache Deutschrap und das, was wir machen, ist halt Deutschrap. So, das ist halt Rap, wie er sein sollte, da wo auch die ursprünglichen Wurzeln irgendwie liegen. Ne? Hip-Hop kommt ja eigentlich auch aus ganz anderen kulturellen Zusammenhängen, aus ganz anderen sozialen Zusammenhängen, aus denen ich jetzt irgendwie komme, ne? War halt schon immer irgendwie politisch geladen, war schon immer ein Sprachrohr irgendwie für Leute, die sonst nicht so viel gehört wurden. Und ich finde, da, das muss man dann halt einfach machen, so, ne? Und wenn jetzt irgendwie gerade Mode ist, dass halt super viel so neoliberaler Scheiß dort irgendwie gelabert wird, dann ist das ja auch nur ein Ausdruck irgendwie von der Gesellschaft, wo sie gerade steht. Aber da, ja, weiß ich nicht, da lasse ich mich von nicht beeinflussen.
Du hast gerade gesagt, man kann Dinge nur verändern, wenn man eben Teil dessen auch mit zum Beispiel ist. Ne? Wenn man was blöd findet, soll man es halt besser machen. Ich habe das auch mal gedacht. Ich habe mit der Begründung BWL studiert, mit der Begründung, dass es ja auch gute Leute in der Wirtschaft geben muss.
Ja.
Ja. Ich habe nicht gewusst, gegen was ich da, gegen wen ich da antrete. Und bin dann tatsächlich, also auch körperlich mit meiner Gesundheit daran gescheitert, würde ich behaupten. Ja, ich gehe jetzt auch so meinen Weg und dank des Wissens kann ich, ja, komme ich auch so irgendwie zurecht. Aber so richtig von innen heraus solche großen Gegner, sag ich mal, zu revolutionieren, ist, da kann man sich auch ganz schön dran aufreiben. Und du sprichst das auch in einem der Songs gerade an, früher voller Tatendrang, ich wollte Blut sehen, heute frage ich mich, wie lange das noch gut geht. Merkst du langsam, dass das so ein bisschen, also ja, kommst du da an eine persönliche Grenze?
Ja, voll. Also ich glaube, was du halt gerade angesprochen hattest, das ist natürlich auch so eine Sache, die geht ja auch nur bis zu einem gewissen Schritt. Also, ne, das ist dann immer so diese große Diskussion zwischen Revolte versus Reformen, ne, zum Beispiel. Ich finde, man muss halt ein Teil von der Gesellschaft sein, um überhaupt Einfluss darauf zu nehmen. Also das war, glaube ich, so das, worauf ich halt hinaus wollte, dass man jetzt nicht sich neben die Gesellschaft stellen kann und sich zu fragen, warum keiner mir zuhört, so, ne? Das muss man schon von drin machen. Aber natürlich gibt es Dinge, die sind halt, die haben einen systematischen Ursprung und die kannst du innerhalb dieses Systems nicht verändern, so, ne? Also du kannst, also ich glaube zum Beispiel auch nicht daran, dass man den Kapitalismus irgendwie reformieren kann, so dass er nicht mehr so diesen ausbeuterischen Charakter hat, den er hat, weil das liegt einfach nicht in der Natur des Kapitalismus, so. Das ist dann einfach ein System. Dieses System funktioniert mit gewissen Mechanismen und Zusammenhängen und da kommt dann eben am Ende immer die gleiche Scheiße bei raus, ob man die jetzt halt irgendwie grün anstreicht oder schwarz oder was weiß ich, ist dann am Ende egal. Es muss im Kapitalismus immer Verlierer geben, so. Das ist einfach so, liegt in der Natur dieses Systems. Und da glaube ich eben auch nicht, dass man da quasi, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich dann auch sonst Parlamentarier werden, wenn ich daran glauben würde, dass man das so verändern könnte. Aber ich finde, um überhaupt erstmal Leute auch abzuholen und überhaupt, da muss man ja trotzdem Teil dieser Gesellschaft in irgendeinem gewissen Maße sein und man kann trotzdem auch Teil der Gesellschaft sein und aber vielen Sachen, die in dieser Gesellschaft passieren, auch diametral gegenüberstehen. Und was du meintest mit diesem, dass man so, was ich gesagt hatte, dass man so langsam nicht mehr so richtig weiß, wo es hingeht, ich glaube, das ist einfach so ein ganz krasser Ausdruck von der immer weiter einsetzenden Verbitterung hier in Sachsen bei uns. Dass all die Jahre, die man irgendwie so hier seine Kämpfe führt, all die Jahre, die man hier irgendwie am Start ist, ist halt bei uns das Problem, dass wir in Leipzig aus einer sehr guten Zeit kommen und es eigentlich die ganze Zeit nur weiter bergab ging, so, ne? Also andere Leute auf den ländlicheren Gebieten, für die ist da vielleicht auch die letzten Jahre alles relativ konstant geblieben. Am Ende hat sich da gar nicht so viel verändert, aber für uns ist es halt schon, also zumindest für mich persönlich, habe ich schon so das Gefühl, dass es irgendwie, dass man hier halt nicht mehr wirklich noch an die Besserung glaubt, sondern hier ist es eher so, man versucht irgendwie alles einzumotten, dass wir irgendwie diesen Sturm so überstehen, der da auf uns zurollt und wo ich aktuell nicht so richtig sehe, wie man den stoppen will, ne? Aber das ist auch einfach so, da bin ich mit den Jahren, glaube ich, auch einfach sehr pessimistisch geworden, was das hier angeht. Und ja, mal gucken, was da so kommt, was daraus wird, ne?
Ja, krass. Das habe ich jetzt, das interessiert mich noch, weil das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass es bergab geht, gerade Leipzig. Ich habe irgendwo den Begriff Heipzig gehört und irgendwie ist es das zweite Berlin und dann gibt es ja jetzt da, Amazon ist ja ganz groß. Also was meinst du mit bergab? Meinst du finanziell, politisch,
Nee, politisch auf
wirtschaftlich?
jeden Fall, gesellschaftlich. Also ich meine, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen immer so schwierig zu vergleichen, weil halt Leipzig in Sachsen beziehungsweise auch im Großteil vom Osten einfach sehr, ein sehr krasses Alleinstellungsmerkmal hat. Und also ich meine, im Sinne von quasi diese gesellschaftlichen Probleme, also diesen krassen, starken Rechtsdruck, den hat man halt in Leipzig in den Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, halt nicht wirklich krass bemerkt. Da war das kein großes Thema. Aber seit gut, vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass es mich einfach krass nicht interessiert hat. Aber es ist schon auch ein Fakt, dass einfach solche Sachen wie so wöchentliche Aufmärsche gab es halt hier auch nicht, ne? Und man hatte auch eine sehr, sehr starke Linke und auch sehr starke radikale Linke, die sich da sehr vehement gewehrt hat. Und tatsächlich auch damals bei Legida zum Beispiel, das war das, was ich vorhin angesprochen hatte, diese Zivilgesellschaft hat man da auch noch viel mehr gesehen, ne? Das war auch früher, gab es diese Wurch-Nazi-Aufmärsche, das war so in den 2000er bis 2010 oder so. Hat er immer zum 1. Mai versucht, in Leipzig so eine große Demo zu machen. Und da hast du auch unfassbar viel so zivilgesellschaftlich. Da ist der Bürgermeister noch hingegangen, ne, hat sich dort hingestellt. Da hast du dort so ein paar tausend Leute immer gehabt. Und das war auch bei Legida noch bei den ersten Malen so. Ich glaube, beim allerersten Mal waren 35.000 Leute in Leipzig auf der Straße gegen die Scheiße damals. Ne, das war schon krass. Da hat man auch so das Gefühl gehabt, es gibt in der Stadt so einen gewissen Konsens so, ne, dass irgendwie alles andere sind nochmal eigene Themen. Aber so bei Nazis hört der Spaß auf. So, darauf haben wir halt keinen Bock. Und ich glaube auch, dass der Großteil in Leipzig nach wie vor keinen Bock darauf hat, aber die Leute sind einfach extrem müde geworden, ne? Das ist halt, das macht ja auch was mit dir als Stadt und auch dann wieder auf der anderen Seite mit dir auch als linke Bewegung innerhalb einer Stadt was, wenn du jede Woche mit dieser Scheiße konfrontiert bist, weil das bringt ja dann auch immer noch andere Sachen mit sich. Dann gibt es dort irgendwie Stress, dann hat das zieht das Repressionen nach sich, weil die Polizei dann natürlich auch jedes Mal am Start ist. Und gerade seit einigen Jahren, seit diese Soko Links in Sachsen installiert wurde, seitdem diese krasse Repressionswelle durch Leipzig immer wieder hin und her fegt und immer mehr Leute da irgendwie von betroffen sind, desto mehr merkt man auch einfach, wie auch auf der Straße einfach viel weniger passiert. Also wo man sieht, die Demonstrationen werden kleiner, Leute haben weniger Bock, Leute sehen auch weniger Sinn da drinne irgendwie, und dann spaltet sich das innerhalb der Stadt auch immer weiter auf. Das hat auch was einfach mit dem Zuzug aus Westdeutschland zu tun. Das muss man auch ganz klar so benennen, dass da einfach so Linien, die früher eigentlich in Leipzig relativ klar waren, immer mehr, also es immer mehr andere Standpunkte auch dazu gibt, dass immer mehr Leute sich auch nicht kennen, dass Vernetzungen fehlen, und dann in Leipzig das immer mehr so ist, wie das in Berlin schon seit vielen Jahren ist, dass man überall so an verschiedensten Ecken so kleine Sachen irgendwie hat, aber das halt nicht mehr so ein Ding ist, wo, als ich halt so reingekommen bin in so politische Arbeit irgendwie, da hatte man schon das Gefühl gehabt, irgendwie, wir sind eine sehr, sehr stabile Base hier, und es gibt Unterschiede, aber in so gewissen Punkten ist irgendwie, sind so gewisse Sachen einfach klar, und das hat man, also hat man heutzutage in Leipzig auf jeden Fall auch nicht mehr. Und man sieht das dann auf der anderen Seite aber eben auch, wie die Nazis dann halt auch eben weiter vorkommen, ne? Also man merkt es schon, dass also die auch so Stötteritz, Groß-Zscholla und in Taucher, so diese ganzen Ecken, wie da immer mehr auch Aktivitäten passieren, da mehr rumgeschmiert wird, da Leute irgendwie auf die Fresse kriegen, und das sind alles Sachen, die auch hier viele Jahre wesentlich zurückhaltender waren. Und das sind dann schon so Dinge, wo man sich dann denkt, scheiße, eigentlich waren wir hier mal so stark und eigentlich hätte das ja alles viel mehr wachsen müssen, aber man hat aktuell eher so ein rückläufiges Gefühl, und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass man im Anbetracht dieser schlimmen Zeit, in der wir gerade sind, und dem, was uns eigentlich bevorsteht, ne, also man muss sich das mal vor Augen halten, die AfD ist eine faschistische Partei, die haben also sind die zweitstärkste Kraft in Deutschland, so, und das ist nicht nur in Sachsen so, sondern das hat man jetzt ja auch gesehen in Hessen und in Bayern, wie unfassbar viele Leute die hinter sich bringen, ne? Und dass wir jetzt eigentlich richtig stark sein müssten und da gerade man eher so das Gefühl hat, boah, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich hier eigentlich noch soll, ne? Und warum soll ich hier der letzte Dulli sein, der noch die Fahne hochhält, und man dann schon auch irgendwie mal mehr an den Punkt kommt, ey, was tut man sich jetzt hier eigentlich noch an, so, ne? Aber das ist dann auch wieder privilegiertes Gerede am Ende von mir, weil ich kann theoretisch, ne, mit den Verhältnissen, aus denen ich komme, so, ich kann mir halt auch vorstellen zu sagen, zur allergrößten Not gehe ich halt weg und gehe woanders hin, ne? Ich bin halt weiß, so, ich bin jetzt nicht direkt davon betroffen, wenn ich das jetzt den Leuten nicht offen zeige, wo ich politisch stehe, kann ich mich da ganz gut drum rumwinden, so. Das können andere Leute dann wiederum zum Beispiel nicht mehr, wo das dann auch gar keine Frage mehr ist, ne?
Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Das stimmt. Also mir wird tatsächlich auch als Frau Angst, weil das, glaube ich, auch vielen nicht bewusst ist, was da das Endziel ist, Frauen wieder Rechte wegzunehmen oder auch generell. Ja, viele Rechte, die wir uns alle errungen haben in den letzten Jahren. Also es geht ja eben gar nicht nur um diese ganzen populären Themen, die sie jetzt halt nutzen, um Stimmen zu bekommen, sondern ich habe Leute gefragt, ich kenne Leute, die wählen das, wählen AfD. Und ich habe die gefragt, hast du das Programm mal gelesen? Die lesen das Programm nicht. Die hören einen Satz und also es ist wirklich ein bisschen zum Verzweifeln. Ja, in deiner Musik spricht generell eine Kritik am Staat. Aber ich sag mal, das Thema mit dem Rechtsruck ist ja viel größer, ne? Jetzt haben wir es gerade in den Niederlanden. In Spanien ist es, glaube ich, Thema. In
Eigentlich
Amerika
fast überall in Europa
eigentlich.
auch. Naja.
Aber auch Neuseeland, da, und ich glaube, war es Neuseeland oder Australien, da wurden den Aborigines, es ging um so ein Gesetz, dass die
Naja,
Aborigines,
das war, ich glaube, Australien war das gewesen
genau,
letztens. Naja.
das wurde auch weggewählt oder abgewählt. Was wäre so eine Idee?
In Bezug auf
Außer
Politik oder was?
Heckmeck. Ja, genau. Was außer
Boah.
Heckmeck kann man machen?
Ja,
Was
das
wäre.
ist die große endlose Ratlosigkeit, die eigentlich ja auch keine Ratlosigkeit ist, sondern eher so ein eigenes Unvermögen, Sachen umzusetzen, die eigentlich so klar sind, ne? Also es ist klar, ist es so, dass in Krisenzeiten die Leute schon immer sich so, also wenn man sich die Geschichte anguckt, schon immer auch sehr nach so Autoritäten irgendwie gesehnt haben, nach dem starken Retter, der jetzt irgendwie die Leute in Sicherheit bringt, so, ne, was dann natürlich extrem traurig ist, wenn man sich die Geschichte anguckt, dass daraus einfach nicht gelernt wird, dass das halt noch nie funktioniert hat, so, sondern immer nur die Sachen noch beschissener gemacht hat. Aber wenn man das mal außer Acht lässt, dann sieht man auch immer wieder, dass, ja, einerseits weiß ich halt nicht, ob man das dann überhaupt rauskriegt aus den Leuten, ne, so, und auf der anderen Seite ist auch immer die Frage, was kann man den Leuten alternativ anbieten, und das ist so. Gerade in Deutschland, da muss ich auch sagen, da sind wir als Linke so dermaßen, also ne, wenn ich jetzt von uns als Linke spreche, dann ist das immer noch mal so, muss man das auch immer noch mal aufdifferenzieren in irgendwie so eine radikale Linke, eine antikapitalistische Linke und dann gibt es ja schon auch so diese parlamentarischen Linken oder so, ne, die so per se jetzt von diesem Prinzip Deutschland irgendwie gar nicht so schlimm finden, dann halt nur eher so sich selber gerne in der Regierung sehen würden oder sowas. Aber wenn wir das alles mal außen vor lassen, sondern jetzt quasi nur davon ausgehen, dass wir sind jetzt gerade wirklich in einer Krisenzeit, wo es darum geht, dass die Faschisten immer mehr an die Macht kommen und wir eigentlich jetzt gerade irgendwie so einen gemeinsamen Nenner bräuchten, an dem wir irgendwie alle zusammenstehen könnten, dann wäre das erstmal der erste Punkt, quasi das irgendwie hinzukriegen und das ist schon extrem schwierig. Und der nächste wäre dann, was schafft man dann den Leuten halt für Alternativen anzubieten, ne? So, und ob die Leute darauf überhaupt Bock haben, das ist in Deutschland dann schon wieder das nächste, ne? Das weiß ich nicht, ob das hier überhaupt jemals so funktionieren könnte, ne? Weil Deutschland einfach schon immer nicht so die linkeste, offenste, solidarischste Gesellschaft war. So, das ist einfach auch so von der Mentalität in uns Allmanns einfach nicht so krass drin ist. Und das sieht man ja dann schon wieder auch in der Linken, dass wir es halt nicht mal da gebacken kriegen, so. Da einfach Konflikte so lange so verhärtet sind, dass die jetzt gerade auch nicht geschafft werden aufzulösen in den Zeiten, in denen es so dermaßen dringend wäre, wenn wir wenigstens schaffen würden, irgendwie zusammenzustehen. Ne? Ich bin da extrem ratlos. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. So, das Einzige, was mich immer bei der Stange hält, ist, dass ich halt einfach auch ein sehr sturer Mensch bin und aufgeben für mich einfach in allen möglichen Lebenslagen keine Option ist. Und ich habe jetzt auch schon Freunde, ne, die haben jetzt Kinder bekommen. So, ich habe kenne genug Leute, die kennen genug junge Leute, die cool drauf sind irgendwie und die kann man halt auch einfach nicht alleine lassen. So, ne? Also das ist so das, wo ich dann immer sage, okay, eigentlich schwankt es bei mir auch immer hin und her, dass ich sage, ey, fuck off, so, ich nehme meine Sachen und wandere irgendwann aus. So, das wäre dann aber die nächste Frage, wo geht man überhaupt hin, ne? Weil wie du gerade eben schon sagtest, ist es halt überall scheiße so. Ja, und dann ist es, also, ja, weiß nicht, es ist halt keine Option. Man muss ja irgendwie weitermachen, so, muss irgendwie gucken. Und ich glaube, das Wichtigste, was man machen kann in den Zeiten, ist, dass man sich halt irgendwie vernetzt, so, dass man mit Leuten spricht, die wenigstens kleine gemeinsame Nenner hat und dass man es da irgendwie schafft, so einen gewissen Grundkonsens zu formulieren und dann sich auch erstmal irgendwie, dass man halt mal Prioritäten setzt, so, ne, dass es vielleicht jetzt gerade nicht um individuelle Befindlichkeit XY geht, auch wenn die sicherlich alle ihre Berechtigung haben, sondern dass man jetzt auch einfach mal sagen muss, ey, das ist ja nicht nur 5 vor 12, sondern 12 ist lange rum, so, ne? Und jetzt muss man halt irgendwie mal gucken, dass man da mal einen Punkt macht. Aber ja, das hängt dann am Ende von ganz, ganz vielen Faktoren und Menschen vor allem ab, ne?
Wir haben ja
Das
durchaus
ist
auch noch andere große Themen, Klimawandel und KI. Ich glaube, die wird mit uns sowas von viel machen. Das können sich auch viele noch gar nicht vorstellen. Ich bin forever hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass wir da irgendwie andere neue Wege finden. Was ich jetzt aber raushöre, ist für dich ist einfach Musik das Ventil, wenigstens mal ausgesprochen zu haben, was du fühlst. Eben auch diese Wut.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ohnmacht.
Musik, da kann ich mich halt austoben. Ne? Das ist ja so eine der Sachen, wo ich komplett mein eigener Chef bin, so, wo mir halt keiner irgendwie reinquatschen kann. Und wie gesagt, die verändert sich dann halt auch je nach Lebenslage. Gibt es dann halt mal, wenn ich halt Bock drauf habe, dann schreibe ich auch mal einen kitschigen Song. Das war jetzt auf dem letzten Projekt eher nicht mehr so drauf, aber einfach, weil es jetzt auch gerade nicht so Thema bei mir war. Und wenn ich Bock habe, dann schreibe ich irgendeine Schnulze. Und wenn die Zeiten es gerade so sind, wie sie sind, dann kommt dann halt so eine Heckmeck-EP bei raus, so die dann halt eben doch ein bisschen wütender ist und wo es ein bisschen mehr nach vorne geht. Auf jeden Fall, ja.
Ja, die kam gerade vor 2 Wochen etwa raus, ne?
Ja, korrekt.
Genau. Meine Frage noch an dich, du hast ja auch ein eigenes Label gegründet und du machst die Musik und in einem Song, ich glaube, es war auch ein neuerer, hast du gesagt, es wäre jetzt irgendwie nach all den Jahren schon mal schön, auch was zurückzubekommen, also auch davon leben zu können, zum Beispiel.
Ja,
Was
voll. Also könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ne? Würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen, davon leben zu können. Das ist klar. Also ich bin an Musik jetzt nie rangegangen mit so einem kommerziellen Anspruch oder so, ne? Ich habe jetzt nie gesagt, das ist hier irgendwie mein Businessplan. Weil das, wie gesagt, im Musikbusiness auch das dümmste Business ist, was man sich für Geld machen raussuchen könnte. Vor allem in Zeiten von Streaming und Co. Ja, aber natürlich, also wenn die Leute meine Musik feiern und wenn da irgendwie ein bisschen Kohle bei rumkommt, dann freue ich mich natürlich auch, weil das ja am Ende dann auch wieder dafür sorgt, dass ich mir mehr Zeit für Musik nehmen kann und die qualitativ auch einfach besser wird, ich in einem höheren Pensum releasen kann, was am Ende dann ja auch wieder allen zugutekommt, sage ich mal. Genau, aber aktuell bin ich natürlich, also aktuell kann ich noch nicht von der Musik leben. Das variiert dann ganz stark von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr, wie viele Konzerte auch so anstehen. Ne? Corona war natürlich richtig scheiße gewesen. Also das hat echt mal so ein Jahr mal so richtig auf die Bremse getreten, wo auch viele gute Sachen schon in Planung waren. Also wo ich auch schon für Touren von anderen Acts als Voreck gebucht war. Alles so Sachen, die für die Karriere sehr förderlich gewesen wären, die dann natürlich alle komplett weggefallen sind. Aber gut. Wie gesagt, das ist der nächste Schritt. Dadurch, dass ich halt aktuell nicht von Musik lebe, bin ich auch nicht darauf angewiesen, dass es läuft so, ne? Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was mir gerade übelste Panik bereitet.
Ja, du hast was Gutes gesagt, das ist echt ein sehr, sehr undankbares Business, wenn man davon leben möchte. Ich bin da völlig naiv rangegangen. Ich habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht und habe ein Online-Hip-Hop-Festival gemacht und habe da auch erstmal erfahren, genau, es ist unglaublich hart, Dinge zu verkaufen, weil eben ganz viel ja kostenlos verfügbar ist. Und ich kriege das auch bei den Artists, mit denen ich zu tun habe, eben mit. Auch Ticket-Sales gehen runter und so weiter. Es ist wirklich traurig. Was würdest du dir wünschen, generell für Kunst, auch welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft hat?
Boah, na das ist natürlich, also von mir aus sollte Kunst einen viel, viel höheren Stellenwert haben. Also jetzt auch ganz unabhängig von Musikbusiness, ganz unabhängig von Rap, also auch in anderen Genres, auch in, man hat ja, muss man ja sagen, Deutschrap ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr beliebtes Genre in Deutschland, wo ich ja noch wirklich als Deutschrapper gute Karten habe. Wenn ich jetzt eine Indie-Band hätte, dann würde das wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer aussehen. Und gerade jetzt mit diesen neu geänderten Spotify-Sachen, was so Streams angeht, ne, das ist natürlich alles für kleine Artists eine Vollkatastrophe, was da im nächsten Jahr eine Umstellung bedeutet. Da würde ich mir natürlich viel, viel mehr wünschen, aber da sind wir auch wieder an dem Punkt Deutschland, Politik, Gesellschaft, ne, also das Erste, was gekürzt wird, ist Kultur. So, das hat man schon während der Corona-Krise gesehen. Das sieht man jetzt in Bezug auf die ganzen Kriege, auf irgendwelche Gelder, die dort aus dem Boden gestanzt werden, um eine Bundeswehr instand zu setzen. So. Wo jetzt neueste Studien auch nochmal gezeigt haben, dass die gar nicht so wehrunfähig ist, wie immer gerne behauptet wird. Auch ganz spannend gewesen. Aber wo halt sofort immer gerne Gelder gekürzt werden, das sind halt eben Kulturbetriebe, irgendwelche Sachen. Ne? Das ist in Deutschland ist das natürlich super, super traurig. Und speziell für Musik würde ich mir natürlich wünschen, dass Spotify einfach besser bezahlt. Also wenigstens so 1 Cent pro Stream, da könnte ich super gut von meiner Musik leben. Also das wäre ein verschissener Cent pro Stream, würde mir schon, könnte ich alles andere lassen, so, ne? Und hätte eine gute Zeit. Aber das, ja, am Ende, das sind dann wieder solche Sachen, ne? Das ist halt Kapitalismus, das ist dann halt private Wirtschaftsbetriebe, die profitorientiert wirtschaften und da spielst du halt nur mit, wenn du auch dementsprechend den Profit einbringst und solange du das nicht lieferst, kannst du halt gucken, wo du bleibst, so, ne?
Erzähl mal, was da für Umstellungen sind. Habe ich gar nicht mitgekriegt bei Spotify.
Ach so, ja, Spotify will jetzt ab nächsten Jahr quasi Künstler erst bezahlen, wenn ein Song über 1000 Streams macht. Das heißt, alle Songs, die keine 1000 Streams einspielen werden, kriegen kein Geld, sozusagen. Ne? Also das Spotify erhofft sich damit eine Ersparnis von irgendwie 40 Millionen Dollar pro Jahr und haben das halt ganz gut verkauft, weil sie gesagt haben, so das bedeutet dann eben, dass für die ganzen Künstler, die über 1000 Streams pro Song machen, dass die prozentual dann mehr pro Stream bekommen zukünftig, weil dieser Geldpool dann anders verteilt wird. Und mehr Geld in diesem Geldpool drin ist. Das heißt, für mich persönlich ist das jetzt kein Drama, weil meine Songs Gott sei Dank seit einigen Jahren die 1000 Streams immer sehr, sehr schnell drin haben und darüber hinaus auch ordentlich was reinholen. Das heißt, für mich persönlich würde es sogar bedeuten, wenn ich das dann richtig verstanden habe, dass ich prozentual ein bisschen mehr kriegen würde. Das wird jetzt natürlich minimal sein und nichts, wo ich dann sage, geil, ich kann meinen Teilzeitjob schmeißen oder sonst was, ne? Aber für mich ist das erstmal okay, aber halt für alle Artists, die kleiner sind, ne, wo die mal einen Song haben, der vielleicht nur 700 Streams macht oder 800 Streams, ne, für die wird dann quasi diese Musik komplett wertlos, so, ne? Also die kriegen dann kein Geld mehr pro Stream, sondern das wird dann erst ab mindestens 1000 auf den Song abgerechnet. Das sagt halt auch schon wieder super viel aus, ne? Also irgendwelche kleinen Bands, die wundervolle Musik machen, aber einfach keine Sau kennt, ne, die können sich das dann eigentlich zukünftig auch sparen.
Ich finde es als Musikliebhaberin voll schwer. Also ich weiß gar nicht, was ich eigentlich richtig machen kann. Ne? Weil ich zum Beispiel, sorry, ich weiß nicht, wie das mit Platten funktioniert. Ich habe noch nie geschafft, dass bei mir, wenn ich das auflege, dass das gut klingt. Deswegen, ich kaufe keine Platten. Ich check das nicht mit diesem
Ja.
komischen Gerät, mit der Nadel, das ist mir alles viel zu kompliziert. Meine CDs habe ich alle verschenkt, weil ich mag, wenn ich eine Idee im Kopf habe, welchen Song ich jetzt hören mag, möchte ich nicht erst da rumwühlen müssen. Ich bin jetzt auf Tidal umgeswitcht, aber es ist auch so undurchsichtig. Was kannst du sagen oder Fans auch mitgeben, dass du sagst, so könnt ihr uns unterstützen?
Das Beste ist natürlich immer auf die Konzerte zu kommen. Also das ist so das Allereinfachste, was man machen kann, wo die Fans auch viel von haben, weil sie dann nämlich zeitgleich auch noch eine gute Time haben sozusagen. Wenn es ums Finanzielle geht, wenn Leute Merch haben, also wir zum Beispiel haben auch einen eigenen Online-Shop angeschlossen an unser Label, dann halt Merch kaufen, weil das kommt dann halt zu 100% alles bei mir an. Was man auch machen kann, ist Sachen, man kann nach wie vor Musik kaufen als Download, auch wenn man das dann vielleicht gar nicht sich anhört. Aber das ist halt, wenn man sagt, ey, ich feiere den Künstler oder die Künstlerin, dann kaufe ich mir halt mal so ein Album auf Download. So, das ist ja mittlerweile heutzutage, kostet das ja auch nicht die Welt, dann zahlst du mal einen Zehner dafür. Aber da kommt dann am Ende beim Künstler, selbst wenn da nur 3 oder 4 Euro ankommen, immer noch so viel an, wie du mit Streaming, da musst du dann erstmal 2, 3 Jahre reinstreamen, um dem Künstler das Geld irgendwie zu bieten, was du mit einem Download innerhalb von 2 Klicks machen kannst. Also das ist immer noch so eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann. Das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Angelegenheit, womit tatsächlich so Neonazi-Rapper ganz krass arbeiten, um sich zum Beispiel bei iTunes in die Charts hochzuklicken, dass die ganz explizit quasi ihren Fans und ihren Neonazi-Kadern sagen, so, da kommt unsere Single raus, ihr kauft die alle bei iTunes und dadurch wird die halt hochgerankt und da hat es jetzt zuletzt solche, ich will die namentlich nicht nennen, weil ich denen keine Plattform bieten möchte, aber so Neonazi-Rapper aus Bautzen haben es damit geschafft, auf Platz 3 in den iTunes-Charts zu kommen, was ich eine unfassbare Frechheit und eine unfassbare Katastrophe finde. Aber das zeigt halt, was für eine Macht man haben kann, weil die sind ja, die haben auch nicht krass viele Fans, so, ne? Aber die haben halt Leute, die bereit sind, bei denen das aus einer politischen Gesinnung heraus resultiert, zu sagen, ey, ich kaufe jetzt halt irgendwie das Geld, um die hochzupushen. Aber das funktioniert am Ende das Prinzip bei allen anderen KünstlerInnen logischerweise auch so, ne? Also wenn man einen Artist supporten will, dann einfach per Download kaufen, Merch kaufen und vor allem auf die Konzerte kommen, ne? Ich glaube, das ist halt wirklich ganz wichtig. Und halt immer teilen. Also so gerade Leute, die bei Independent-Labels sind oder die halt nicht bei einem Major-Label sind, die keine großen Budgets für Promotion haben, da die leben auch einfach davon, dass halt die Fans irgendwie aktiv sind, dass die interagieren bei Spotify, dass die Algorithmen füttern, dass die bei YouTube in die Kommentare schreiben und dass die halt die Sachen teilen bei Instagram, dass die das anderen Leuten zeigen, die denken, das könnte denen auch gefallen, so, ne? Da ist schon auch immer sehr viel gewonnen.
Okay, noch eine Frage. Was bringt es, wenn ich einen Song kaufe? Weil ganz ehrlich, wenn ich die Alben kaufen würde, die ich alle höre, ich habe das Geld nicht. Ich pro Woche 3, 4, 5 Alben
Ja,
durch.
ich meine, am Ende ein Song kaufen ist immer noch, also ich glaube, bei Spotify aktuell kriegt man pro Stream 0,0031 Cent oder 1,3 Cent oder so, ne? Und dann kannst du jetzt ausrechnen, wie oft du den Song streamen müsstest, damit der Künstler 1 Euro von dir bekommt, sozusagen, ne? Und wenn du jetzt einen Song für 1 Euro kaufst, selbst wenn da bei dem Künstler am Ende nur die Hälfte bei ankommt, so oder 60% oder 40%, das ist halt, ne, das ist trotzdem immer noch so viel mehr, vor allem wenn man das dann auf die Masse rechnen würde. Also angenommen, du kaufst jetzt einen Song für 1 Euro und dann machen das halt aber irgendwie noch 100 andere Leute, das erstmal über Streaming reinzukriegen, ey, da können die Leute erstmal monatelang vorm Gerät hocken und immer wieder auf Replay drücken, so, ne?
Ja,
Also
gar
ich
nicht.
denke, das bringt schon immer was. Also ich freue mich auch immer, wenn ich sehe, dass Leute downloaden, weil ich ja weiß, dass das heutzutage einfach keiner mehr braucht, so, ne? Und freue mich da auch, wenn Leute CDs noch kaufen. Wir haben von ein paar Alben haben wir CDs gemacht. Das mache ich aber auch nie wieder. Also wir haben auch immer noch einige rumliegen. Ein paar sind sehr gut weggegangen, aber dann, ich habe da so richtig diesen Wandel in der Musikindustrie, wie Musik konsumiert wird, habe ich selber so krass live miterlebt. Weil als ich angefangen habe, mein erstes Album zu machen, das war 2016, das war alles so komplett in Eigenregie, das gibt es auch nicht zum Stream, weil das zum Großteil auf so Freebeats war und so. Und wir haben damit so CDs selber bebrannt, selber bedruckt und das alles so klein zusammengefaltet und ineinander gesteckt und so. Und da hatte ich am ersten Tag, habe ich 100 CDs verkauft, so, ne? Das war 2016 so, ne? Wo man, wenn man heute 100 CDs an einem Tag verkauft, ey, da weiß ich nicht, wo du da in den Charts mittlerweile landest, wenn das angemeldet ist, so, ne? Und das war damals für mich noch so, oh krass, übelst geile Sache, so, ne? Da kommt auch wieder ein bisschen Geld für neue Projekte rein. Und dann so 2, 3 Alben später hat man dann so, habe ich dann so gesagt, okay, ich lasse jetzt 100 CDs pressen, so, ne? Und dann war ich so, nach 1, 2 Monaten hatte ich gerade so 60 davon weggehabt. Dachte mir so, oh Gottes Willen, Gott sei Dank habe ich nicht noch mehr gemacht, weil das einfach keiner mehr kauft, so, ne? Weil dann eben Streaming so richtig am Start war und dann die Leute nur noch bei Spotify rumgehangen haben. Was ich auch verstehe, ey, ich habe auch einen Haufen CDs, aber wann höre ich mir die mal an, so, ne? Mal davon abgesehen, dass ich, ah doch, ich habe sogar noch einen CD-Player, sehe ich gerade. Ich könnte sogar, wenn ich wollte.
Ich glaube, ich habe im
Dann
Auto
mache ich
noch.
das mal so. Dann
Ja.
setze ich mich mal hin und sage, hier, das Album, das höre ich mir jetzt mal von Anfang bis Ende durch, so, ne?
Ja.
Ist also, kann man schade finden oder nicht, es ist einfach so, hat sich so entwickelt, kann man nicht ändern, ist so.
Ich hoffe ja, dass sich Blockchain mehr und mehr verbreitet, weil da bin ich ein Fan von, weil da dieser Mittelsmann Spotify oder Apple Music oder wie sie alle heißen, ausgeschalten wird. Aber da gibt es bisher noch sehr wenig Musik.
Ja.
Das wäre so meine Hoffnung, weil da auch unmittelbar eben Geld fließt, ja,
Ja.
in die Richtung des
Ja,
Artists.
voll.
Ja.
Ja, das ist halt auch eben, ne, das ist halt so diese Scheiße wieder mit Spotify als seinem Stand als Marktführer so, ne, dass die halt, die können es halt machen mit uns als, also mit uns als KünstlerInnen sozusagen. Die können halt sagen, wir bezahlen euch Scheiße, weil wir sind auf die angewiesen. Wenn ich meine Musik nicht bei Spotify bringe, ich glaube, 95% meiner ganzen HörerInnen, die meine Musik konsumieren, konsumieren die über Spotify. Und dann gibt es ganz wenige bei iTunes, bei Amazon Music, bei Deezer und bei Tidal und so. Aber der Großteil ist halt dort. Und wenn ich sage, ich
Bist du
bespiele
bei
Spotify
Tidal?
nicht, dann erreiche ich halt ich bin eigentlich überall. Also meine Musik müsste
Hab ich
eigentlich
nicht
überall
gefunden.
zu
Okay.
streamen sein. Genau, dann erreiche ich die Leute halt nicht. So, das ist halt das Problem. Mir wäre es auch lieber, weil zum Beispiel auch so Leute wie iTunes, die bezahlen schon viel, viel besser als Spotify. Also das ist schon, da gibt es Spotify bezahlt von allen Anbietern am schlechtesten, ne, weil sie es halt können, weil sie wissen, die Leute gehen halt trotzdem zu ihnen.
Super, ich folge dir jetzt auf Tidal, weil ich habe
Jawohl.
dich da erst nicht gefunden.
Kein Problem, sehr schön.
Okay, zum Schluss noch ganz kurze Frage. Warum 70-30 Records?
7030 ist die alte Postleitzahl vom Leipziger Süden tatsächlich. Also das war zu DDR-Zeiten die Postleitzahl. Und ja, ich weiß auch nicht so genau. Das war irgendwie, man hätte es ja auch irgendwie 04277 Records nennen können, aber 7030 war irgendwie noch so, das hatte irgendwie so noch diesen geschichtlichen Touch dabei gehabt, so, ne? Also gerade so diese ganze Hausbesetzerzeit hier im Leipziger Süden, so die Jahre, die irgendwie diesen Mythos auch sehr mitgeprägt haben und die auch diese Grundsteine für die Bewegung, die hier sehr stark verankert ist, geprägt haben und was sich ja dann am Ende auch wieder auf mich, meinen Freundeskreis, meine Musik irgendwie niederschlägt. Deswegen, ja, 70-30 ist auch einfach, ja, schön prägnant, passt irgendwie.
Ich habe es fast vermutet, aber da Dresden mit 012 anfängt, dachte ich
Ja.
irgendwie 07 passt nicht ganz. Okay,
Ja,
danke.
nee, genau. Also heutzutage ist auch alles mit 04 immer. Aber damals waren das noch andere Sachen. Und 70-30 ist auch noch ein bisschen größerer Bereich. Also da sind noch Teile von der Südvorstadt auf jeden Fall mit drin, zum Beispiel. Genau.
Cool. Und warum die Maske und warum, also warum überhaupt Maske? Also bist einer von den Rappern, die oder RapperInnen, die eine Maske tragen. Warum Maske und warum diese weiße Maske?
Maske ganz klar einfach so zum Identitätsschützen, ne? Also das hängt auch wirklich ganz klar einfach mit meinem Standort in Sachsen zu tun. Also würde ich in Hamburg zum Beispiel wohnen und Musik machen, dann hätte ich diese Maske wahrscheinlich auch nie aufgesetzt. Man muss ja sagen, aus verkaufsstrategischen Gründen, aus Marketinggründen ist die Maske eher hinderlich als förderlich so. Also alleine schon, wenn man an Algorithmen denkt bei Instagram, die viel mit Gesichtern arbeiten zum Beispiel. Und ich jedes Mal, wenn ich eine Instagram-Story machen muss, muss ich erst mich irgendwo hinsetzen, diese scheiß Maske aufsetzen und so, ne? Also ist jetzt nichts, was ich gemacht habe, weil ich dachte, das ist irgendwie ein cooles USP oder ich sehe dadurch irgendwie gefährlicher aus oder so, sondern wirklich einfach ganz klar, dass ich, wenn ich irgendwie mal Leute in Chemnitz besuchen gehe oder in Dresden oder noch irgendwie weiter weg, dass ich da nicht permanent Angst haben muss, direkt auf die Fresse zu kriegen, so. Und die weiße Maske ist es am Ende geworden, weil mir die schwarze einfach zu Standard war. So dass ich wollte dann schon irgendwie was haben, was man irgendwie schnell erkennt, so wo man direkt weiß, okay, wenn ich jetzt mit Freunden irgendwie Video drehe, ist klar, das ist der Künstler und man muss nicht erst irgendwie gucken, wer von den Vermummten könnte es denn jetzt sein. So, deswegen ist es halt die weiße geworden, genau. Aber ich habe jetzt in einem Video, letztens hatte ich auch noch so eine neue Maske mit so einem Camo-Muster gehabt. Die fand ich auf jeden Fall auch ganz lustig. Aber ja. Prinzipiell ist die weiße Maske. Und dann, ja, mal gucken, wie das so zukünftig wird. Also, ich weiß auch nicht, ob dies für immer irgendwie sein wird, die Maske, oder ob ich nicht auch irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt nervt es mich wirklich komplett zu Tode.
Wahrscheinlich, wenn du ausgewandert bist, wo auch immer hin,
Spätestens dann.
auf den Mars, ja,
Genau.
wo noch
Zu
Frieden ist.
Elon Musk.
Ja, genau. Okay, MCI, ich danke dir sehr, dass du da warst und danke dir für das schöne und auch offene Gespräch.
Ja,
Ja.
vielen Dank für die Einladung auch. Dankeschön.
Und wünsche dir ganz viel Erfolg mit dieser
Danke.
EP und auch für alle weiteren Projekte, die du hast.
Vielen Dank. Checkt's gerne aus. Spotify MCE.
Oder Tidal.
Oder
Oder.
Tidal, genau. Viel lieber noch Tidal und iTunes und wie sie
Ja,
alle heißen.
genau. Okay, super. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.